Willkommen zu einer weiteren Folge von Blutzeuge, ein Podcast, der sich mit den spannendsten und tragischsten Kriminalfällen beschäftigt. In dieser Folge werden wir uns mit dem tragischen Verschwinden von Joanne und ihrem Baby befassen. Heute mit dabei ich, Jandy und
Johanna.
Hi Johanna.
Hey, alles gut bei dir?
Ja, wir haben schon so lange nicht zusammen aufgenommen.
Das stimmt. Ich bin schon so gespannt. Normalerweise habe ich ja zumindest mal den Namen von dem Fall, aber heute weiß ich ja gar nichts. Ich habe gerade ja nur die Triggerwarnung vor mir. Ansonsten ist alles, ja, ich bin super gespannt.
Ich war dieses Mal so fies und habe der Johanna wirklich nur die Triggerwarnung geschickt, damit sie dies einsprechen kann, und sonst hat sie keinerlei Informationen.
Ja. Achtung, Triggerwarnung. Der folgende Inhalt enthält Informationen über Gewalt an Frauen und Kindern, Mord und emotionale Belastungen. Bitte sei vorsichtig und nimm Abstand, falls diese Themen bei dir unangenehme Gefühle oder Traumata auslösen können. Deine Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle.
Catasauqua, eine Kleinstadt nördlich, etwa eine Stunde von Philadelphia entfernt. Es ist eine Arbeiterstadt, sehr idyllisch und der perfekte Ort, um eine Familie zu gründen. Es war der 15. Dezember 1994. Die Stadt bereitete sich auf das kommende Weihnachtsfest vor. Sie schmückten ihre Häuser und ihre Gärten. Auch das Haus an der Front Street 47 war bereits liebevoll geschmückt. In diesem Haus lebte Joanne. Joanne war 26 Jahre alt und seit 4 Monaten Mama geworden. Es war das erste Weihnachtsfest ihres kleinen Sohnes Alex. Joanne gab sich sehr Mühe, damit dieses Weihnachtsfest perfekt wird. Was Joanne noch fehlte, war das perfekte Weihnachtsgeschenk für ihren Mann Andy. Andy und sie waren seit knapp 2 Jahren verheiratet. Sie bat ihre Schwiegermutter Veronica, ihr dabei zu helfen, ein großartiges Geschenk für ihn zu finden. Sie verabredeten sich am gleichen Tag, um zusammen in ein Einkaufszentrum zu fahren und um zu shoppen. Joanne rief ihre Schwiegermutter an, um ihr zu sagen, dass sie den Kleinen fertig angezogen hat und sie es vorbeikommen. Joanne und Andy hatten nicht viel Geld. Joanne hat aber gespart, damit es ihnen dieses Weihnachten an nichts fehlt. Sie war sehr glücklich, dass sie Andy hatte und sie so ein zuckersüßes Baby haben. Leider war ihr Leben nicht immer so toll. Sie war nämlich schon einmal verheiratet. Sie ließ sich aber scheiden, weil ihr Ex-Mann sie missbraucht hatte. Umso mehr weiß sie das alles jetzt mit Andy zu schätzen. An diesem Tag kommt Andy kurz vor 18 Uhr nach Hause. Er war selbstständig als Bauunternehmer und seine Arbeitszeiten waren manchmal sehr lange und vor allem nie gleich. Normalerweise, wenn er nach Hause kommt, warten Joanne und Alex auf ihn. Doch an diesem Tag war niemand zu Hause. Er sieht nur, wie Joanne in der Küche Hühnchenfleisch zum Auftauen hingestellt hat. Was denkst du, Johanna, was macht Andy jetzt oder was geht in seinem Kopf durch?
Also, ich hätte jetzt gesagt, dass er vielleicht gedacht hat, dass sie nochmal zufällig raus müsste oder, ja, also ich würde mir, glaube ich, zuerst erstmal gar nicht mal so krasse Gedanken machen. Wenn ich jetzt aber, glaube ich, länger nichts mehr von ihr hören würde, dann erst vielleicht zur Polizei gehen oder so. Aber jetzt gerade würde ich, glaube ich, denken, vielleicht hat sie ja sich verquatscht oder vielleicht hat sie nicht auf die Zeit geachtet. Wusste er denn, dass sie mit seiner Mutter verabredet war?
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß so, dass er wusste, dass sie noch Erledigungen machen wollte. Aber die hat natürlich nicht genau gesagt, was, weil die wollte ja ein Geschenk besorgen.
Ja, okay, verstehe ich.
Andy war eigentlich nicht so besorgt. Es war kurz vor Weihnachten und er dachte sich, dass Joanne noch sicher etwas für die Feiertage erledigen musste und noch unterwegs ist. Er legte sich hin, um sich ein bisschen auszuruhen, bis seine Familie zurückkam. Er schaute TV und entspannte sich mit einem Bier. Es vergingen zuerst 1, dann 2 Stunden. Um ca. 20 Uhr abends wurde er dann doch etwas unruhig und rief mal bei seinen Eltern an, um zu fragen, ob Joanne vielleicht bei ihnen ist. Von seiner Mutter erfährt er, dass Joanne gar nicht gekommen ist, wie verabredet.
Oh.
Sie machen sich jetzt auch Sorgen und machen sich umgehend auf den Weg zu Andy. Mhm. In der Zwischenzeit verspürt Andy den Drang, sich im Haus umzusehen. Ist irgendetwas anders? Oder gibt es irgendwo einen Hinweis, wo sie sein könnten? Vielleicht hat Joanne irgendwo eine Notiz hinterlassen. Im Keller fand Andy die Tür, die nach draußen führte, offen. Es war merkwürdig, denn diese Tür benutzten sie nie. Das Schloss war aus dem Türrahmen ausgebrochen worden. Andy umhüllte ein beklemmendes Gefühl. Er rief sofort die Polizei an. Zwei Beamte der Tagasota Police Department kamen sofort, etwa zeitgleich kamen auch die Eltern von Andy an. Andy erzählte alles, was er weiß und von der offenen Kellertür. Und auch Veronica, Andys Mutter, erzählte, dass Joanne sie nicht abgeholt hat zum Shoppen, wie abgemacht war. Andy war davon überzeugt, dass Joanne und das Baby entführt wurden. Die Polizei war der Meinung, dass dies sein kann, aber dass es auch sein kann, dass Joanne mit dem Baby freiwillig weg sind. Natürlich dachten sich die Beamten schon längst, dass vielleicht Andy etwas damit zu tun hat.
Oh.
Ja, gell? Immer die Nächsten.
Also genau, und meistens ist dann auch irgendwie so der Ehemann. Also es ist ja auch oftmals so gewesen, dass... Wenn ich jetzt zum Beispiel an Chris Watts oder so denke, da war es ja wirklich der Ehemann. Aber erzähl weiter, sorry.
Veronica beschrieb ganz genau, was Joanne ihr am Telefon gesagt hatte. Und sie sagte auch, sie hätte mehrmals probiert anzurufen, aber niemand ging ans Telefon. Ich muss hier kurz erwähnen, zu dieser Zeit hatten sie keine Handys. Also es gab schon Handys, aber Joanne hatte keins. Es gab nur das Haustelefon. Andy zeigte dem Polizisten das Vorhängeschloss an der Tür im Keller, welches aufgebrochen wurde. Die Beamten waren aber nicht davon überzeugt, dass dies etwas mit dem Verschwinden zu tun hat. In dieser Nacht blieb Andy zu Hause, falls Joanne doch zurückkommt. Und er telefonierte alle Freunde und Bekannte durch, um zu fragen, ob jemand etwas von Joanne gehört oder sie allenfalls gesehen hat. Andys Vater fuhr die Gegend ab und suchte nach ihnen. Um 3 Uhr nachts hat Andys Vater das Auto von Joanne gefunden. Ein brauner Toyota. Er stand rückwärts parkiert auf dem Parkplatz bei einem Laden ganz in der Nähe von ihrem Zuhause. Im Auto drin waren die Schlüssel und der Pfefferspray von Joanne. Andy ruft sofort wieder die Polizei an. Dieses Mal gingen sie von einem Verbrechen aus. Da es den Polizisten von Takasota an Mittel und Erfahrung fehlte, eine solche Ermittlung zu führen, holten sie sich Hilfe von der Pennsylvania State Group. Robin Woods, der diese Ermittlung von da an leitete, war klar, hier besteht die Möglichkeit einer Entführung. Er hatte auch schon einen Verdächtigen, der Mann von Joanne, Andy. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein enger Bekannter mit der Sache zu tun hat, ist sehr hoch. Und oft ist genau das der Fall. Am nächsten Morgen klingeln die Beamten an Andys Haustür mit einem Durchsuchungsbefehl. Andy erzählte ihnen, dass er in der Nacht noch etwas im Haus entdeckt hatte, nämlich eine durchtrennte Telefonleitung im Keller. Es war eine von zwei separaten Leitungen im Haus. Die eine war für das schnurlose Telefon und eins für das Telefon in der Küche. Es war klar, dass die Person, welche das gemacht hatte, genau wusste, wo diese Telefonleitungen sind und welche er durchtrennen musste. Also die Spurensicherung fand außerdem noch einen Stiefelabdruck auf dem Kellerboden und Werkzeugspuren an der Tür, wo das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde. Die Polizei durchsuchte das ganze Haus und nichts, was sie fanden oder nicht fanden, lenkten von Andy ab. Im Kleiderschrank waren alle Sachen von Joanne und auch die Babykleidung, Windeln und Babynahrung war alles noch im Haus. Nichts darauf deutete, dass Joanne gepackt hatte und von sich aus länger verreiste. Andy selber bestätigte auch, dass nichts fehlen würde. Und die Reisekoffer der Familie waren unter dem Bett, wo sie immer waren. Nirgends gab es Blutflecke oder ein Anzeichen für einen Kampf oder ähnliches. Nachdem sie das Haus fertig durchsucht haben, nahm sich die Polizei das Auto von Joanne vor. Sie hofften, dass Joanne irgendetwas zurückgelassen hat, was sie zu ihr und dem Baby führen konnte. Auf der Kopfstütze des Fahrersitzes fanden sie 6 blonde Haare. Eins davon war mit einer rötlichen Substanz verschmiert, vielleicht Blut. Aber sie fanden nichts, was ihnen konkret einen Hinweis gab, wo Joanne und der kleine Alex sein könnten. Andy war sich sicher, dass Joanne das Auto nicht als letztes gefahren ist, weil sie niemals diesen Parkplatz genutzt hat. Sie hatte einen Parkplatz gleich hinter ihrem Haus, welches sie immer nutzte, vor allem wenn sie mit Baby Alex unterwegs war. Außerdem würde Joanne niemals rückwärts parkieren, weil sie darin sehr schlecht war. Es waren schon 3 Tage seit dem Tag, als Joanne und Alex verschwunden waren, vergangen. Die Eltern von Andy haben überall in der Umgebung Flugblätter verteilt mit Fotos von beiden und sie gingen überall hin, wo Joanne schon einmal gewesen ist und sprachen die Leute, die da arbeiten oder einfach vor Ort waren, an und baten um Hilfe. Da die Polizei auch noch nichts Neues hatte, wie zum Beispiel eine Lösegeldforderung oder ähnliches, durchleuchteten sie genauer Andys Hintergrund. Andy erzählte, dass er Profiboxer war und damit früher sein Geld verdiente. Aber seit er mit Joanne zusammen war und in das neue Haus gezogen sind, arbeitete er als selbstständiger Bauunternehmer. Das Geld reichte kaum, um die Rechnungen zu bezahlen. An dem Tag, als Joanne mit dem Baby verschwand, sagte er, er wäre bei seinem Vater gewesen, um bei einem Kunden einen Anbau zu bauen, der ein paar Kilometer von seinem Haus entfernt war. Die Beamten hatten immer noch das Gefühl, dass Andy etwas verheimlichte, also baten sie einen Lügendetektor-Test zu machen. Andy war einverstanden. Der erste Test zeigte, dass Andy in Bezug auf das Verschwinden seiner Familie nicht lügte. Doch die Polizei wollte auf Nummer sicher gehen und machten auch noch einen zweiten Test mit ihm. Auch hier kamen sie auf dasselbe Ergebnis. Andy sagte die Wahrheit. Er hat nichts mit dem Verschwinden von seiner Frau und seinem Baby zu tun. Die Beamten sprachen ihn als Verdächtigen frei.
Ich habe irgendwie so ein bisschen ein leichtes Gefühl, wer es sonst sein könnte.
Was denkst du?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vielleicht der erste Ehemann war.
Wer weiß. Also ich erzähle mal weiter. Joanne und Alex waren schon seit 4 Tagen verschwunden. Und die Ermittler hatten einen Anhaltspunkt. Sie haben alle Verwandten, Freunde, ehemalige Arbeitsgeber oder Kollegen befragt. Alle Personen, die irgendwie mit Joanne und Andy verwandt oder bekannt waren, ausfindig gemacht. Ihre Ressourcen waren ausgeschöpft. Was denkst du, was macht jetzt die Polizei, Johanna, nachdem sie jetzt keinen Plan mehr haben, was sie machen sollen und ihre Ressourcen ausgeschöpft sind?
Also, wenn ich jetzt aus deutscher Sicht sozusagen sehen würde, würde ich wahrscheinlich denken, die gehen zunächst zur Aktenzeichen XY. Aber ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, weil es ja auch oft so, wenn die sagen, wir haben nichts gefunden, dass sie manchmal auch einfach aufgeben und einfach sagen, die stellen die Suche ein. Aber ich finde, das macht halt keinen Sinn. Also die müssen doch einfach in ihre Vergangenheit so ein bisschen schauen und dort halt auch alle Leute mal befragen. Weil es ja meistens so, dass man irgendwie die Leute irgendwoher noch kennt, die dann die einen sozusagen umbringen oder entführen oder du weißt schon. Ja.
Also sie geben auf, aber zum Glück nicht den Fall, sondern einfach, sie geben die Verantwortung weiter, sage ich mal. Mhm. Es hätte ja auch sein können, dass Joanne und Alex bereits die Landesgrenze verlassen haben. Sie baten also das FBI um Hilfe. Mhm. Die FBI-Agenten reisen nach New Jersey, um den Ex-Mann von Joanne zu befragen. Mike, Jack und Joanne haben 1991 geheiratet und wenige Monate danach sich wieder getrennt. Es hieß, dass Mike ihr gegenüber handgreiflich geworden sei. Die Ermittler fanden heraus, dass Mike ein handfestes Alibi hat für den Zeitraum, als Joanne verschwand. Als nächstes nahmen die Ermittler Menschen aus der Vergangenheit von Andy unter die Lupe. Eine davon war seine Ex Patricia Rohrer. Auch sie hatte ein solides Alibi für den Zeitraum, als Joanne verschwand. Johanna, ja?
Vielleicht irre ich mich. Aber ich hatte schon gedacht, okay, als ich die Namen Joanne und Andy gehört habe, habe ich irgendwie so ein bisschen, ja, ich kenne die Namen irgendwoher. Aber das Problem ist, ich kenne so viele Fälle, dass ich Sorge habe, dass, also es könnte halt alles sein. Es könnte sein, dass es der Ex-Mann ist, aber es könnte, ich kann mir auch irgendwie vorstellen, dass es eben diese Ex-Freundin, oder war das die Ex-Frau? Ex-Frau? Ex-Freundin?
Ex-Freundin war. Aber hörte noch meinen letzten Satz noch mal an. Auch sie hatte ein solides Alibi für den Zeitraum, als Joanne verschwand.
Es ist vielleicht ein solides Alibi, aber am Ende, es könnte alles möglich sein.
Dass sie bei den zwei Ex-Partnern nicht weitergekommen waren, beschlossen sie mal den Ort zu untersuchen, wo Joanne angeblich parkiert haben soll. In der Nähe war eine Bar. Sie befragten die Besitzer und die Leute, leider ohne Erfolg. Als sie die Nachbarschaft befragten, wurden sie auf einen Handwerker hingewiesen, der am Ende der Straße leben soll. Er hätte in verschiedenen Häusern in der Umgebung gearbeitet. Als die Ermittler ihn durchleuchteten, sahen sie, dass der Mann schon einmal wegen Einbruchs vorbestraft war. Er war ein vielversprechender Verdächtiger. Er gab der Polizei gegenüber zu, dass er schon einige Male mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, schwor aber, dass er nichts mit dem Verschwinden von Joanne und ihrem Baby zu tun hat.
Aber wenn er Handwerker ist und vielleicht auch schon dort gearbeitet hatte, wüsste er ja theoretisch auch, welches Telefonkabel er durchtrennen müsste.
Also es heißt ja nicht, dass er im Haus von Joanne gearbeitet hat. Weißt du noch, dass an der Haustür, dass die Spurensicherungen Anzeichen von Werkzeug gefunden hatte? Also Indizien gibt es, aber sei gespannt. Er erzählte bei einer weiteren freiwilligen Befragung, dass er während der Sommermonate in einem Schuppen am Fluss in der Nähe des Hauses der Katrinax lebte. Die Katrinax sind übrigens Joanne und Andy. Die heißen so zum Nachnamen. Ich weiß nicht, ob ich das weiter oben erwähnt habe.
Nee, doch nicht.
Die Polizei wollte dieses Anwesen durchsuchen. Also organisierten sie ein Hundeteam, mit denen durchsuchten sie die Unterkunft nach Hinweisen darauf, dass Joanne und Alex dort gewesen waren. Fanden aber nichts. Der Handwerker wurde entlastet. Es war eine weitere Sackgasse für die mittlerweile ziemlich frustrierten Ermittler. Die Polizei richtete jetzt in einer Kaserne eine Telefonzentrale ein und sie gaben diese Nummer an die Bevölkerung raus und baten um Hinweise. Und sie bekamen tatsächlich Hinweise. Eins davon war sehr interessant. Ein Zeuge berichtet, dass er Joanne mit ihrem Baby in den Arm mit einem Mann in der Nähe der Bahngleise hinter dem Haus der Katrinax gesehen hatte. Es schien, als würde sie sich vor dem Mann fürchten, der sie gegen ihren Willen weiter ins Gebüsch zog. Daraufhin leitete die Polizei eine umfangreiche Suche rund um den Bahngleisen ein. Zentimeter um Zentimeter wurde durchsucht. Sogar Hubschrauber durchflogen die Gegend. Was denkst du, Joanne? Haben sie etwas gefunden? Was denkst du, Johanna? Haben sie etwas gefunden?
Ich hoffe es zumindest, weil es wahrscheinlich so mit einer der letzten Möglichkeiten für sie wahrscheinlich ist, ja, oder letzte Hoffnungen ist. Deswegen, ich hoffe es zumindest, dass sie was gefunden haben.
Okay, und was hoffst du, finden sie? Die Leichen?
Oder vielleicht, dass sie einfach entführt wurden. Dass sie irgendwo gefangen, irgendwie vielleicht in einem Häuschen, in so einem Schuppen oder so irgendwo.
Ach so, leben.
Sind schon die Leichen.
Auf jeden Fall, dass man sie findet, egal ob lebend oder tot. Ich muss dich enttäuschen. Sie fanden nichts. Weihnachten war vorbei und die Sonnenstrahlen wurden stärker. Es war länger Tag als Nacht. Man hörte die ersten Bienen summen, roch die ersten Blüten und von weitem ruft der Kuckuck. Aber immer noch kein Anzeichen von Joanne und Alex. Am 9. April frühmorgens machte sich ein Bauer auf seine Felder, um diese nach dem Winter wieder zu bearbeiten. Am Rande seines Feldes sah er etwas, das aussah wie ein Kleiderhaufen. Als er näher heranging, um zu schauen, was da ist, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick menschlicher Überreste. Hm. Es waren die Leichen von Joanne und ihrem Baby Alex. Joanne lag auf dem Rücken, die Wickeltasche hatte sie noch an den Schultern und Baby Alex auf ihrer Brust. Sie lagen 50 Meter hinter dem Ende eines Pfades, der durch den Wald führte. Man konnte Gegenstände, welche der Reihenfolge auf den Boden gefallen sind, verfolgen, wie eine Babyflasche oder eine Kapuze. Man konnte erkennen, wie Joanne versucht hatte, wegzulaufen.
Oh Gott.
Joanne wurde erschossen und mit mehreren Schlägen auf den Kopf geschlagen. Wie Baby Alex gestorben ist, konnte man nicht genau herausfinden. Entweder er wurde erstickt oder ganz schrecklich, er wurde einfach zum Sterben zurückgelassen. Die Kriminaltechniker untersuchten den Tatort und die Umgebung rundum 15 Stunden lang. Sie fanden keine Patronenhülsen und auch keine Fußspuren oder ähnliches. Sie sammelten sogar Laub ein, um diesen ins Labor zu bringen, in der Hoffnung, dass sie irgendeine Spur finden, welche zum Täter führte. Das Einzige, was gefunden wurde, sind ein paar blonde Haare, genauso wie zuvor im Auto von Joanne. Nachdem diese forensisch untersucht wurden, fand man heraus, dass es der gleichen Person gehört, welche auch das Auto gefahren ist oder im Auto war. Diese rote Substanz, welche an einem Haar vom Auto war, wurde als menschliches Blut identifiziert, als Joannes Blut. Mhm. Doch zu wem gehören diese blonde Haare?
Aber das waren blonde, lange Haare.
Nur blonde Haare. Also ich weiß nicht genau, wie lange. Aber ich würde mal sagen, so mittellang. Nicht zu kurz, aber nicht zu lang.
Also würden die eher einer Frau oder eher einem Mann gehören?
Kann man nicht sagen.
Hat einer von den Personen, die du bis jetzt genannt hast, blonde Haare? Also zum Beispiel Ex-Mann von Joanne, Andy und diese eine...
Ja, das kann ich dir... Das kann ich dir beantworten, wird auch des Weiteren beantwortet. Nein. Da kommen wir eigentlich gerade auf dieses Thema wieder zurück, nämlich durch Tests konnte man Familienmitglieder, Bekannte und Freunde von den Katrinaks ausschließen. Die Ermittler waren verzweifelt, sie tappten im Dunkeln. Sie wollten unbedingt den Fall lösen und dieses Monster, welches fähig war, eine junge Mutter und ihr Baby zu töten, endlich fangen. Das FBI schickte einen Profiler aus Washington D.C. Ein Profiler kann dazu beitragen, die Suche nach Verdächtigen einzugrenzen, indem sie eine Vielzahl von verbrechensbezogenen Informationen, darunter Fallberichte, geografische Angaben, Zeitangaben und die Gewohnheiten des Opfers zusammentun. Dann suchen sie die Tatorte erneut auf, um die Orte nach Hinweisen auf das Verhalten des Mörders zu durchsuchen. Am Fundort suchte der Profiler nach allem, was auf den Täter hindeuten könnte. Das Gebiet war so weit vom Entführungsort entfernt, dass der Profiler überzeugt war, der Mörder sei schon einmal hier gewesen. Er vermutete außerdem, dass der Mörder männlich war, da der Angriff so brutal gewesen ist. Die Entführung hat am helllichten Tag stattgefunden, was einen weiteren Hinweis lieferte, dass der Mörder sich in der Gegend sowie am Wohnort der Familie auskannte. Außerdem ging man davon aus, dass der Täter sehr wahrscheinlich die Familie entweder persönlich kannte oder schon länger beobachtete und deren Abläufe gut gekannt hat.
Stimmt, ich hatte voll vergessen, ich habe eine Frage.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, vielleicht habe ich es auch verhört. Wurde etwas im Haus geklaut?
Nein, es wurde nichts geklaut, außer die durchtrennten Leitungen vom Telefon und diese Spuren an der Tür und dieser Stiefelabdruck gab es keinerlei andere Hinweise.
Ja, dann macht es wirklich nur Sinn, dass jemand hinter Joanne oder dem Baby her war.
Mit der Beschreibung vom Profiler machten sich die Ermittler gemeinsam mit Andy auf den Weg, die Gemeinde von Heidelberg, welche in der Nähe vom Fundort war, abzufahren. In der Hoffnung, dass sich Andy an jemand von hier erinnert. Sie fragten auch, ob Joanne jemals hier gewesen ist oder ob sie weitere Verwandte, Bekannte haben, welche in der Nähe wohnen würden. Leider alles vergeblich. Die Ermittler fuhren zurück zum Hauptquartier, ohne weitergekommen zu sein. Kurz bevor sich Andy verabschiedete, erinnerte er sich doch an etwas. Seine Ex-Freundin pflegte ein Pferd in einem Stall in der Nähe von Heidelberg. Mm. Er weiß nicht mehr genau, wie der Ort hieß, aber er kann den Weg beschreiben. Der Ermittler griff schnell zu Stift und Papier und zeichnete die Route, welche ihm Andy beschrieb. Es lief ihm ein kalter Schauer über den Rücken, als Andy fertig mit der Beschreibung war. Er hat genau den Ort beschrieben, wo Joanne und das Baby gefunden wurden.
Ich wusste es! Oh mein Gott! So was von war das die?
Abwarten. Denkst du, dass Andy doch etwas mit dem Verschwinden zu tun hat und dass er vielleicht jetzt gesteht? Das könnte doch auch sein.
Nee.
Denkst du nicht?
Nee. Ich war mir am Anfang unsicher, ob ich es verwechsel. Ich bin mir jetzt ganz, ganz sicher, was passiert ist. Ich erinnere mich an den Fall. Also die Sache ist, mit Namen habe ich es immer nicht so, außer es sind wirklich so erkennbare Namen. Ja, nee, ich sag nichts mehr. Ich habe eh schon zu sehr gespoilert, es tut mir leid. Red weiter.
Also, bevor wir verraten, ob Andy was damit zu tun hat oder nicht, möchte ich auf ihn und seine Ex eingehen. Mhm. Andy und Patricia waren ein Paar und haben in Pennsylvania zusammengelebt. 1989 haben sie sich dann getrennt. Andy hat dann Patricia lange nicht gesehen, bis sie sich mal bei ihm gemeldet hatte, weil sie in einer Notlage war. Sie konnte 2-3 Tage bei ihm übernachten und dann gingen sie wieder getrennte Wege. Die Beziehung zu diesem Zeitpunkt war nur noch freundschaftlich. Kurz danach hat er dann Joanne kennengelernt und 1993 dann geheiratet. Nachdem hatte Patricia noch einmal bei ihm angerufen. Joanne nahm diesen Anruf entgegen und sagte, dass Andy jetzt verheiratet ist und ein Baby hat und bittet sie darum, nicht mehr anzurufen. Plötzlich nahmen die Ermittlungen eine ganz andere Wendung. Während alle noch am Fall von Joanne und Alex arbeiteten, wurden sie zu einem neuen Tatort gerufen. Eine junge Mutter und ihr Kind wurden in einem Laden in einer Umkleidekabine brutal ermordet. Die Ermittler fingen an zu glauben, dass ein Serienmörder sein Unwesen trieb und auf Mütter mit Kindern abgesehen hat. Hm. Johanna, was denkst du jetzt?
Ist auf jeden Fall schon ein sehr großer Zufall. Also sagen wir mal so, würde ja Sinn machen, ne?
Mhm. Es ist in der Nähe. Die Opfer genau gleich, also auch wieder Mutter und Kind. Mhm. Zufälle gibt es, aber das wäre ein Riesenzufall, gell? Naja, ich erzähle mal weiter. Also der Sohn vom Ladenbesitzer wurde festgenommen. Er gestand die Tat, hatte aber ein handfestes Alibi für den Zeitraum, als Joanne und ihr Baby ermorden wurden.
Die Sache ist, weißt du zufällig, was genau sein Alibi ist? Weil handfest... Eben haben wir ja mal das Wort solide gehört.
Ich weiß leider nicht genau, was er da gemacht hat, aber man konnte wirklich davon ausgehen, dass er es nicht gewesen ist.
Okay.
Also die Ermittler waren sich da ganz sicher. Und sie richten ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Ex-Freundin von Andy, Patricia, danach.
Mhm. Aber die hat ja auch ein solides Alibi.
Ja, also hören wir mal weiter, was passiert. Vielleicht beantworten sich ja ein paar Fragen von dir mit der Zeit. Mhm. Also, Patricia war brünett und nicht blond. Mhm. Und sie war eine Frau und der Profiler war der Meinung, der Täter muss ein Mann sein. Sie hatte aber eine Verbindung zu den Katrinaks und kannte den Wohnort und hatte eine Verbindung zum Fundort der Leichen. Mal kurz zusammenzustellen hier. Einer der leitenden Ermittler, Joe, erinnert sich daran, dass er einige Jahre zuvor einen Mordfall hatte, bei dem es stumpfe Gewalteinwirkungen gab. Es wurde festgestellt, dass der Angreifer eine Frau war. Während eine Frau 15, 20 oder 25 Mal zuschlagen musste, musste ein Mann das nur 2, 3 oder 4 Mal machen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Bei Joanne wurde festgestellt, dass ihr 19 Mal auf den Kopf geschlagen wurde. Die Ermittler fuhren in die nächste Stadt, wo Patricia lebte. Sie arbeitete mit der örtlichen Polizei zusammen. Sie organisierten ein Treffen in der Anwaltskanzlei vom Anwalt von Patricia. Anwesend waren auch Patricia und ihre Mutter für eine Befragung. Patricia erweiterte ihre ursprünglichen Alibis. Am 15. Dezember, dem Tag des Verbrechens, war sie im Solarium. Am Abend hatte sie dann eine Tanzstunde, wie jeden Donnerstag, in der Cowboys Nightdrive Bar. Sie gab zu, dass sie im Heidelberg im Pferdestall gearbeitet hatte. Sie war aber seit dem letzten Besuch bei Andy damals nicht mehr in dessen Stadt gewesen. Sie hatte auch nie eine Waffe besessen. Die Ermittler prüften das Alibi von Patricia. Zuerst fuhren sie zu einem Sonnenstudio. Dieses Alibi erwies sich sehr schnell als falsch. Denn als die Besitzerin, Mrs. Simmons, die Daten überprüfte, sagte sie: "Hey, da stimmt etwas nicht. An diesem Tag haben wir ausnahmsweise zugemacht. Mein Mann hatte Geburtstag an diesem Tag und wir sind in einem Einkaufszentrum in einer anderen Stadt gefahren. Ich habe eine Quittung von diesem Tag. Ich kann es Ihnen gerne zeigen." Wow. Aha. Als nächstes suchten die Beamten die Cowboys Night Drive Bar, in der jeden Donnerstagabend ein Tanzkurs angeboten wird. Der Betreiber kannte Patricia sehr gut. Sie war eine Stammkundin. Er führte für den Tanzkurs eine Anwesenheitsliste. Diese nahm er hervor, um zu sehen, ob Patricia am 15. Dezember da war. Sie war vor dem 15. Dezember und nach dem 15. am Kurs, aber nicht an diesem Donnerstag. Als nächstes sicherten die Ermittler die Telefonverbindung von Patricia. Sie hat das Telefon am 12. und 15. Dezember nicht benutzt, sonst immer. Ich muss hier nochmal kurz anmerken, dass es hier um ein Haustelefon wieder handelt und nicht um ein Handy. Mhm. Damit konnten die Ermittler sehen, dass Patricia an dem Tag, in denen sie das Telefon kein einziges Mal benutzt hatte, sehr wahrscheinlich auch nicht zu Hause gewesen ist. Mhm. Noch belastender war ihre Polizeiakte. Sie wurde bereits in der Vergangenheit gewalttätig. Sie wurde einmal festgenommen, nachdem sie sich mit einem Mann in einer Bar gestritten hatte und handgreiflich wurde. Den Ermittlern fehlte noch ein wichtiges Beweisstück. Sie mussten die Mordwaffe finden. Patricia hielt an ihrer Aussage, dass sie niemals eine Waffe hatte, fest. Die Ermittler suchten einen Pferdestall auf, in dem Patricia verkehrte. Da begegneten sie einem Mann, der war mal mit ihr zusammen. Er erinnert sich, dass sie mal zusammen auf einem Flohmarkt waren und dass da Patricia eine kleine Handfeuerwaffe für $50 gekauft hatte. Hm. Es war eine 22er Kaliberwaffe. Sie benutzten diese im Garten, um Tellerscheiben zu schießen. Als die Beziehung dann langsam zu Ende ging, hat Patricia in einem Streit zu dieser Waffe gegriffen und ihn damit gedroht. Was sehr interessant war, war, dass er erzählte, dass die Waffe einen Defekt hatte. Nachdem dieser einen Schuss rausließ, ging ein zweiter meistens nicht. Das bestätigte die Theorie, dass nachdem bei Joanne einmal auf den Kopf geschossen wurde, ihr dann noch 19 Mal damit auf den Kopf geschlagen wurde. Die Ermittler hatten jetzt genug Indizien, um einen Durchsuchungsbefehl zu erhalten. Sie trafen am 25. Juli 1995 bei Patricias Haus ein. Sie stellten alles auf den Kopf, aber fanden die Waffe nicht. Sie fanden aber im Garten mehrere Patronenhülsen der Kaliber 22. Sie sagten zu Patricia, dass sie wussten, dass sie eine Waffe hat und erst dann gab sie es zu. Sie sagte aber, dass ihr Ex diese mitgenommen hatte, als er etwa einen Monat vor den Morden ausgezogen war. Mhm. Bis jetzt hatten die Ermittler nur Indizienbeweise gegen Patricia und der einzige physische Beweis, die Haare aus dem Auto und Tatort, schienen nicht zu passen. Die Haare waren blond und Patricias Haare waren braun. Man fragte sich, ob Patricia vielleicht ihre Haare zu diesem Zeitraum, als die Morde passiert waren, eventuell gefärbt hatte. Sie fanden raus, dass es zu diesem Zeitpunkt einen Rodeo-Wettbewerb in der Nähe gab und Patricia da mitgenommen hatte und sogar gewann. Sie kontaktierten den Organisator und fragten, ob es Fotos von diesem Tag gibt. Und es gab diese auch, eins von Patricia. Sie hatte darauf blonde Haare.
Wow.
Die Ermittler hatten einen Haftbefehl für Patricia, um eine Haar- und Blutabnahme abzunehmen. In der Zwischenzeit war Patricia mit dem Kind ihres aktuellen Freundes schwanger. Man verglich ihre Haare mit denen, welche im Auto und bei dem Tatort waren, und man konnte sehen, dass die Haarstruktur übereinstimmte. Aber das alleine reichte nicht. Sie mussten anhand einer DNA-Analyse hundertprozentige Sicherheit schaffen, dass es Patricias Haare waren.
Aber weißt du, was ich mich jetzt gerade frage? Mhm. Warum haben die nicht direkt, nachdem die Patricia damals befragt haben, warum haben die nicht direkt mal nachgeschaut, ob deren Aussage überhaupt stimmen kann? Also so deren Alibi. Weil normalerweise muss man doch sofort schauen, ob das irgendwie gedeckt sein kann. Sonst kann man ja alles erzählen.
Okay, also du meinst doch ganz beim ersten Mal, gell?
Genau.
Sie hatten ja keinen Verdacht. Es gab ja wirklich keine Verbindung noch zu diesem Zeitpunkt. Erst als er Andy sich erinnerte, dass die Patricia ein Pferd hatte in diesem Stall. Erst als sie da diese Route abgecheckt haben, habt ihr gesehen, dass das auch der Fundort ist. Da hat es Klick gemacht.
Ja.
Verstehst du?
Ja.
Und da haben sie ja dann richtig ermittelt, sag ich mal.
Okay. Finde ich aber trotzdem komisch. Naja, red weiter, sorry. War nur gerade so ein Gedanke, den ich hatte.
Sie brauchen jetzt ja anhand einer DNA-Analyse eine hundertprozentige Sicherheit, dass Patricias Haare waren. Da gab es leider ein kleines Problem. Da es bei den gefundenen Haaren um natürlich abgeworfene Haare handelt, ist meistens wenig Gewebe an der Haarwurzel noch dran. Meistens zu wenig, um einen DNA rauszubekommen. Ein einziges genügend Gewebe dran. Um da eine DNA zu extrahieren, musste man die Probe erst zerstören. Und wenn dann das Ergebnis nicht ausreichend sein sollte, hatte man nichts.
Oh shit.
Mhm. Die Beamten hörten von einem neuen DNA-Analyseverfahren, welches in Washington DC gerade getestet und ausgearbeitet wird. Bei der konnte man mit nur 1 cm Haar eine DNA rausbekommen. Da aber das Verfahren sehr neu war, brauchte es noch ein Jahr, bis diese Ergebnisse wissenschaftlich zugelassen wurden. Sie schickten die Haare aus dem Auto nach Washington und die daraus extrahierte DNA stimmte mit der DNA von Patricia überein.
Ich wusste, ohne Mist, ich weiß nicht, ich hatte so im Gefühl, aber ich war mir nicht mehr sicher wegen den Namen. Und dann hatte ich voll die Sorge, dass ich die Fälle irgendwie so ein bisschen durcheinander bringe.
Also erinnerst du dich an den Fall oder hattest du jetzt einfach das richtige Gefühl?
Nee, ich hatte davon schon gehört, aber ich wusste, also ich konnte mich nicht mehr an die Namen erinnern. Also um wen es sich sozusagen damals, wie das Opfer zum Beispiel hieß. Und ich kann mich zum Beispiel auch nicht daran erinnern, dass es auch ein Kind betroffen hat, sondern ich hatte nur gedacht, dass es vielleicht irgendwie nur um eine Frau ging.
Ja, wäre besser gewesen. Also ja, nicht gut, aber ja. Also am frühen Morgen, am 4. Juni 1997, trafen die Ermittler mit einem Haftbefehl in Patricias Haus ein. Eine Polizistin begleitete Patricia ins obere Stockwerk, damit sie ihr 18-monatiges Baby anziehen konnte. Während Patricia ihre Tochter anzog, hörte die Polizistin ein sehr belastendes Gespräch. Patricia sagte zu ihrem Baby leise: "Hätte ich gewusst, dass ich erwischt werde, hätte ich dich nie auf die Welt gebracht."
Nein.
Mehr als 3 Jahre nach dem Mord von Joanne und ihrem Baby Alex wurde Patricia wegen Mordes festgenommen. Sie wurde nach Pennsylvania überführt, um sich dort vor einem Gericht zu verantworten. Die Staatsanwälte bereiteten den Prozess vor und rekonstruierten den Tag der Tat. Am 15. Dezember 1994 war Patricia in dem Keller des Hauses der Katrinax eingebrochen, da sie wusste, dass Andy nicht zu Hause war und Joanne mit Alex alleine waren. Joanne hatte keine Ahnung, dass Patricia unten war, als sie ihre Schwiegermutter anrief und den kleinen Alex für einen Einkaufsbummel einpackte.
Oh,
vom Keller aus hörte Patricia jedes Wort von Joanne und sie erinnerte sich an das Haus von einem Besuch bei Andy Jahre zuvor. Sie wusste, wo sie die beiden Telefonleitungen suchen musste und welche sie trennen musste, damit Joanne nicht um Hilfe rufen konnte. Joanne ging nach draußen, ohne zu wissen, dass sie von Patricia verfolgt wurde. Patricia holte Joanne ein und bedrohte sie mit einer Waffe. Sie nahm ihr das Baby ab und setzte sich auf den Rücksitz, während sie Joanne zwang zu fahren. Die ganze Zeit hielt sie die Waffe auf ihren Kopf gerichtet. In Heidelberg angekommen, stiegen sie aus und sie liefen einen Pfad entlang in den Wald rein, währenddessen verlor Alex das Fläschchen und seine Kapuze. Dann schoss Patricia auf Joanne. Nach dem ersten Schuss klemmte die Waffe, sodass sie mit der Waffe auf ihren Kopf anfing einzuschlagen, bis sie sich nicht mehr rührte.
Oh Gott, boah, wie grausam ist bitte diese Frau. Jo, das ist doch nicht mehr normal.
Genau, also ich finde auch dieses Detail am allerschlimmsten an ganz diesem Fall. Wirklich, boah, ekelhaft. Anschließend nahm sie das Auto und parkte es auf dem Parkplatz, wo es dann vom Vater vom Andy gefunden wurde. Patricia wurde wegen Entführung und Mord des ersten Grades in 2 Fällen für schuldig gesprochen. Sie hat lebenslänglich bekommen, ohne jemals eine Chance auf Bewährung zu haben.
Gut so.
So, fertig.
Na, gut.
Wie geht's dir, Johanna?
Boah, ich find's einfach so krank. Ich find's richtig, richtig krank. Weißt du, guck mal, klar, man kann jetzt sagen, okay, die war jetzt nicht selber Mutter. Wahrscheinlich hätte sie als Mutter vielleicht irgendwie noch versucht, das Kind zu retten oder irgendwie, keine Ahnung. Aber trotzdem, ich meine, ich bin auch nicht Mutter. Und wenn ich jetzt so überlege, ich könnte das niemals einem Kind antun.
Also man muss schon sehr böse und ekelhaft sein, um so etwas.
Aber sie muss ja auch die Schreie des Kindes mitbekommen haben. Weil das Kind muss ja auch Angst gehabt haben.
Na klar.
Oh Gott.
Ja klar. Also wie schlimm sich das jetzt anhört, ich hoffe sehr, sie hat es erstickt und nicht einfach zurückgelassen. Also boah, es tut mir wirklich mega leid. Und vor allem, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, dass ein Baby ist ums Leben gekommen und das andere Baby, es gab ja dann ja noch ein Baby von ihr, das wächst ja jetzt auch ohne Mutter auf. Und wozu? Weil sie war ja mit Andy nicht mal zusammen. Es ist ja nicht so, dass Joanne ihr den Mann weggenommen hat oder so, weißt du? Die waren ja schon längst getrennt.
Ja, aber andererseits denke ich mir auch so, ich hätte es auch nicht fair gefunden, wenn sie sozusagen Joanne das Kind wegnimmt, aber selber ihr Kind behalten dürfte. Weißt du, wie ich meine? Also das finde ich halt, klar, für das Kind von Patricia ist es natürlich auch blöd, weil das kann ja gar nichts dafür, dass die Mutter so eine schlimme Tat begangen hat. Aber trotzdem, irgendwie, ja, hätte ich es trotzdem unfair gefunden, wenn sie ihr Kind behält und Joanne das Kind aber genommen hat.
Ja. Ach, weiß nicht, ich finde die ganze Tat, den ganzen Fall, also nicht, dass es jemals einen Sinn gibt bei solchen Fällen, aber der ist so extrem sinnlos und unnötig.
Ist so, hundertprozentig.
Ach, ich weiß nicht, macht mich einfach sprachlos und sauer.
Und selbst nur wenn Joanne jetzt weg ist, das heißt ja nicht, dass Andy Patricia dann wieder zurücknehmen würde, sondern...
Ja, sie waren ja längst getrennt, also da waren ja Jahre dazwischen. Die waren ja 89, haben die sich getrennt und die Joanne und Andy sind 93 zusammengekommen, haben dann 93 geheiratet und 94 kam dann ja das Baby. Also da waren Jahre dazwischen. Oh, also keine Ahnung, was in der vorging. Es gibt so kranke Menschen, Gott bewahr.
Aber es ist gut, dass es da nicht am Ende noch irgendeinen Deal gab, wo sie dann am Ende trotzdem wieder früher rauskämen, weil das wäre ja auch richtig heftig.
Ja, also ich denke, auch wenn es so etwas geben würde, jetzt für den Mordfall an Joanne, ich denke spätestens, wenn man bedenkt, dass sie vielleicht das Baby einfach so zurückgelassen hat, um zu sterben, spätestens da gäbe es wirklich keine Gnade.
Ja.
Es hört sich sehr schrecklich an, aber stell dir vor, In einer Welt, wo das Rechtssystem anders wäre, also ich würde mal sagen, dreister, man würde das Gleiche mit ihr tun. Oder ihr Baby zum Sterben irgendwo lassen und sie müsste zuschauen.
Ja.
Verdient hätte sie, aber natürlich das Baby nicht.
Ja.
Ach, naja, wollen wir mal abschließen. Ich glaube, da kommen wir nicht zum Ende.
Aber auf jeden Fall trotzdem ein sehr interessanter Fall.
Ja, schön hat es dir gefallen. Ich hoffe, unser Zuhören auch. Obwohl der jetzt so frustrierend und traurig ist, lässt schon einen ziemlich bitteren Nachgeschmack. Aber ja, wir sind ja ein True Crime Podcast, ne?
Ja, jeder Fall ist ganz grausam.
Ich danke allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.